Ich lese euch den Predigttext, der die Grundlage für die Predigt bildet. Kommt aus dem Neuen Testament, Korinther 12, 12-21. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich finde das sehr gut, dass die Mikrofone jetzt solidarisch auch Masken tragen, genau wie wir. Und ich weiß nicht, ob euch dieses Piepsen schon aufgefallen ist. Das passiert jetzt so alle 5 bis 10 Minuten. Das ist leider die Batterie der Alarmanlage. Da muss dann immer die Sicherheitsfirma kommen, um die auszutauschen. Das lässt sich jetzt leider in der nächsten Stunde nicht mehr lösen. Das hatten wir schon mal das Problem. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, danke für die Möglichkeit, für die Zeit, die wir jetzt haben, hier zusammenzukommen. Danke, dass wir dir begegnen können, dass wir auch einander begegnen können, dass wir hier so zusammen vor Ort feiern können. Und danke, dass du bei uns bist und uns begegnen möchtest. Amen. Ja, wir sind in den gefühlten Herbst, sage ich mal, gestartet mit einer Predigtserie zum Herzensanliegen des Projekts Kirche, dem Kernanliegen. Also das Herz des Projekts Kirche heißt diese Serie. Und was uns am Herzen liegt, ist, dass wir aufblühen durch das Evangelium. Mit dem Evangelium meine ich einfach mal ganz grob gesagt die gute Nachricht, die gute Botschaft von Gottes Gnade. Wenn ihr das nochmal ausführlich wollt, die Predigt von vor 2 Wochen kann ich euch da empfehlen von Alex, da ist er ausführlich darauf eingegangen. So, wir sind also dazu da, um Raum zu schaffen, um Zeit zu schaffen, damit Menschen Gott begegnen und dass sie davon so bewegt, so angesprochen, so begeistert auch werden, dass sie aufblühen, ja, dass immer wieder Dinge in uns aufbrechen, dass immer wieder Dinge sich in uns entwickeln und entfalten, weil wir Gott begegnen. Und konkret wollen wir aufblühen in 4 unterschiedlichen Lebensbereichen, in 4 Beziehungen, in die wir reingestellt sind. Das erste ist unsere Beziehung zu Gott, unsere Spiritualität. Das zweite unsere Beziehung zu uns selbst, unsere Identität, könnte man auch sagen. Das dritte unsere Beziehung zu anderen Menschen, unsere Beziehung miteinander. Und das vierte, unsere Beziehung zu unserer Umwelt, zu unserem Umfeld in Natur und Gesellschaft. Und in diesem Beziehungsnetzwerk kommt jetzt der Beziehung zu Gott so eine Schlüsselrolle zu. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass die anderen 3 Beziehungen irgendwie abgewertet werden oder irgendwie weniger wichtig sind, sondern in der Beziehung zu Gott liegt sozusagen der Schlüssel, dass wir auch in allen anderen 3 Lebensbereichen aufblühen können. Und heute geht es eben darum, was das für unsere Beziehung miteinander bedeutet. Man könnte auch sagen, heute geht es darum, dass wir eben nicht nur als einzelne Menschen aufblühen aus dem Evangelium heraus, sondern dass wir auch als Gemeinschaft, als Ganzes, als Gruppe aufblühen. dass wenn wir Gott begegnen, wenn wir von ihm bewegt sind, dann passiert nicht nur irgendwie was in uns drin, sondern dann werden wir damit auch Teil von einer Gemeinschaft. Dann macht das was mit unseren Beziehungen, dann macht das was damit, wie wir uns einander gegenüber verhalten. Dann entsteht so ein Geist, so eine Kultur, die uns als Gruppe auch irgendwie ausmacht. So, jetzt habe ich gesagt, es geht um Gemeinschaft und ich finde das ehrlich gesagt überhaupt keinen schönen Begriff. Ich finde das schon als Begriff irgendwie schwierig. So, was ist das, was soll das sein? Gemeinschaft, man hat irgendwie Freunde, man hat Familie und so weiter, aber was genau ist eigentlich Gemeinschaft? Und ein Erlebnis, das ich auch immer schon wieder mal erzählt habe, das für mich so sinnbildlich steht dafür, warum das nicht so einfach ist mit Gemeinschaft, will ich jetzt auch nochmal kurz erzählen, weil es das irgendwie schöner auf den Punkt bringt. Und zwar ist das jetzt schon eine ganze Weile her. Wir waren zu fünft so, wir saßen gemütlich in einer Runde zusammen, haben irgendwie was getrunken, waren alles Leute, die sich so vom Namen her auf jeden Fall kannten, die sich ab und zu über den Weg gelaufen sind, jetzt aber auch nicht tiefer miteinander befreundet waren oder so. Und wir saßen da und irgendwie kam das Gespräch dann darauf, dass ja in der Großstadt alle Menschen so unverbindlich sind so, und dass die Herzlichkeit den einzelnen Leuten fehlt. Alle haben dann so ein bisschen ihre Erfahrungen auch ausgetauscht und wie das vielleicht an ihrem Herkunftsort viel besser ist und ganz anders ist. Und irgendwann hat das Thema dann auch wieder gewechselt, ohne dass irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, beziehungsweise ich bin schon auf die Idee gekommen, habe es aber auch nicht angesprochen, dass wir hier ja zu fünft in einer Runde sitzen. So, und dass man ja auch einfach mal sagen könnte, so, wir fünf haben alle gesagt, wir wünschen uns eigentlich tiefere, verbindlichere Beziehungen. Wir machen das fest, los geht's, regelmäßige Treffen. Es geht darum, einfach unzensiert alles rauslassen zu können. Ab jetzt alle zwei Wochen, bam. Ich habe die anderen nie gefragt, was ihre Gründe waren, warum sie das nicht angestoßen haben. Ich weiß, bei mir war so kurz der Gedanke, ach, wir könnten doch eigentlich. Und dann habe ich aber sofort überlegt und ach ja, mein Terminkalender ist eigentlich schon wieder ziemlich voll für die kommenden Wochen und will ich mir da jetzt wirklich noch so einen regelmäßigen Termin reinsetzen? Und wenn ich das mache, will ich das dann mit der Gruppe so? Ich kenne die alle auch noch nicht so gut und das Gespräch, was wir gerade haben, ist jetzt eigentlich auch nicht so erbaulich. So. Und ich dachte, es war so ein Moment, in dem ich mich selbst dabei ertappt habe und ich gemerkt habe, eigentlich wir alle, wie wir hier sitzen, wir sind genau Teil der Dynamik, über die wir uns hier gerade beschweren. Ja, es ist nicht so einfach mit der Gemeinschaft. Obwohl wir sie irgendwie wollen, kriegen wir sie doch nicht so ganz auf die Reihe immer. Was hätte es in diesem Moment gebraucht? Was braucht es, damit so eine wirkliche Verbindung entsteht? Was verbindet uns? Und hier in diesem Predigttext, dem ersten Brief von Paulus an die Kirchengemeinde in Korinth, beschreibt Paulus jetzt so eine Gemeinschaft mit einer ganz anderen Dynamik. So eine Gemeinschaft, die geprägt ist vom Geist Gottes. Eine Gemeinschaft, die irgendwie so verbunden ist, so zusammengeschweißt ist, so eng auch irgendwie, dass er sie vergleichen kann mit einem menschlichen Körper, wo alle irgendwie unterschiedlich sind, aber doch so alle miteinander verbunden, tief verbunden sind. So eine Gemeinschaft, die Gott aufblühen lässt. Und ich will das heute in der Predigt mal versuchen, so nachzuzeichnen, wie das aussehen kann, wenn eine Gruppe von Menschen von dieser verbindenden Dynamik des Evangeliums ergriffen wird, erfasst wird, was das mit uns machen kann. Und zwar unter den folgenden drei Überschriften, nämlich erstens Gemeinschaft als Gnade, zweitens Gemeinschaft als Großzügigkeit und drittens Gemeinschaft als Glaube. Ich habe es schon angesprochen, Paulus vergleicht hier im Predigttext die Gemeinschaft in der Kirche mit so einem menschlichen Körper und dem Zusammenspiel von verschiedenen Organen und Körperteilen. Und eine Aussage, die mich dabei sehr bewegt hat, ist in Vers 15 und 16, nämlich dass der Fuß zum Beispiel nicht aufhört, Teil des Körpers zu sein, nur weil er behauptet, eigentlich kann ich ja nicht dazu gehören, weil ich bin nicht so wie die Hand. Ja, das heißt, selbst wenn wir so das Gefühl haben, ich gehöre hier eigentlich nicht so wirklich dazu, ja, ich passe hier eigentlich nicht so wirklich rein, sind wir trotzdem Teil von der Gemeinschaft, sind wir trotzdem miteinander verbunden. Ja, so, auch wenn ihr vielleicht diesen Eindruck habt, so voll und ganz, so zum Kern, kann ich hier ja doch nicht dazugehören, weil ich ein bestimmtes Thema irgendwie ganz anders sehe, wie das hier immer von vorne zum Beispiel gepredigt wird. Oder weil hier die Existenz Gottes für mich eher ein großes Fragezeichen ist, da habe ich riesige Zweifel dran. Oder vielleicht auch, weil hier im Gottesdienst alle immer so still rumsitzen, selbst während der Musik, und ich eigentlich das Bedürfnis hätte, mal zu tanzen. Oder weil wir vielleicht jünger oder älter sind als der Durchschnitt hier. Oder weil hier so viel oder so wenig Kids rumrennen. Und man sich dann irgendwie komisch und nicht zugehörig fühlt. So eine erste Aussage dieses Textes ist, wir gehören einfach zusammen. Ja, das ist erstmal einfach so. Ja, das sieht vielleicht nicht immer so aus, das fühlt sich für uns vielleicht nicht immer so an, aber es ist einfach so. Ja, so wie man ja auch zum Beispiel in eine Familie reingeboren wird und dann vom Prinzip her zumindest Zeit seines Lebens irgendwie Kind ist, Schwester ist, vielleicht Papa ist oder so. Genauso hören wir auch nicht auf, Teil von einer Gemeinschaft zu sein. So, wenn wir Gott begegnen, wenn wir von seiner Gnade irgendwie bewegt und angesprochen werden, dann macht das was mit uns, und zwar jetzt nicht nur persönlich, sondern dann werden wir dadurch Kinder Gottes, werden wir dadurch Teil von Gottes Familie, Teil von einer Gemeinschaft. Da gehören wir einfach dazu. Und ich glaube, so ein erstes Gefühl dafür, was das jetzt bedeutet, dieses grundsätzliche Zusammengehören, bekommen wir, wenn wir mal so ein bisschen mit ein bisschen Abstand, ja, es geht jetzt noch nicht so gleich direkt um uns, mal so aus der Vogelperspektive betrachten, wie das aussieht in den biblischen Berichten, wenn Gott Gemeinschaft schafft, wenn Gott Gemeinschaft stiftet und Menschen zusammenbringt. Das ist immer wieder sein Ziel, das ist immer wieder was er anstößt. Zum Beispiel, Gott beruft Abraham und baut um ihn rum eine Familie, eine Gemeinschaft, eine ganz besondere Gemeinschaft, die so auf Gedeih und Verderb auch miteinander verbunden ist. Und der Beginn davon, der Start davon, ist, dass seine 90-jährige Frau ein Kind bekommt. Das ist der Start dieser Gemeinschaft. Das ist ein Wunder, das ist Gnade. Ein paar hundert Jahre später, 1000 Jahre später, glaube ich sogar, Gott beruft Mose, baut um ihn herum eine Gesellschaft, einen Staat, das Volk Israel auf. Und was diesen wilden Haufen zusammenhält, was diese Identität dieses Volkes ausmacht, ist dieser Moment, dass sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit werden. Ja, wir sind Befreite. Das ist das, was diese Gemeinschaft ausmacht und zusammenhält. Diese Erfahrung. Und das ist Gnade. Gott wird in Jesus Mensch, baut um sich selbst herum auch so eine Gemeinschaft auf, woraus das entsteht, was wir hier heute als Kirche haben. Und die entscheidende Erfahrung, die Grundlage dieser Gemeinschaft, ist die Erfahrung, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Das ist eine Erfahrung der Gnade Gottes. Und wenn man das, die Geschichte dann so ein bisschen tiefer anschaut, dann ist weder Abraham und seine Familie noch das Volk Israel, noch die Kirche in ihrer Geschichte immer besonders gut darin, dieser Gemeinschaft, die so grundlegend da ist, irgendwie Gestalt zu verleihen, die so perfekt zum Ausdruck zu bringen und auszuleben. Aber trotzdem war und ist da immer so eine Gemeinschaft, ist da was, was verbindet. So Gott initiiert und formt immer wieder Gemeinschaft, auch bei uns. Das ist einfach so, sagt Paulus. Das ist Gnade. Das Problem dabei ist jetzt, dass sich das eben nicht immer so anfühlt, dass sich das nicht immer mit unserer Erfahrung deckt. Und ich will jetzt mal ganz kurz im Schnelldurchlauf 3 Faktoren, 3 Dynamiken anreißen, warum das so ist. Warum sich das bei uns auch heute nicht immer so anfühlt, als ob wir so eine verschworene Einheit wären, die unbedingt zusammengehört. Das sind im Wesentlichen 3 Zitate, 3 Dinge, die ich gelesen habe über die Jahre und bei denen ich mich wiedergefunden habe, bei denen ich mich und auch uns als Kirche so ein bisschen drin wiedererkannt habe. Erste Dynamik, Beschleunigung. Wir haben gefühlt zumindest alle immer weniger Zeit. Das liegt zum Beispiel daran, sagt der Soziologe Hartmut Rosa, dass technologischer Fortschritt, der uns eigentlich Zeit ersparen könnte, zumindest gefühlt, häufig das Gegenteil bewirkt. Also, früher zum Beispiel musste man sich noch hinsetzen und mühsam von Hand einen Brief schreiben, den dann verschicken. Das hat ein paar Tage gedauert, je nachdem, wie weit das war, auch wieder ein paar Tage, bis er zurückkam. Unglaublich lange gedauert. Heute kann ich einfach eine E-Mail schreiben. Das geht vom Prinzip her schneller, kann ich einfach tippen, die sind in ein paar Sekunden da, wo ich sie haben will und man bekommt in der Regel auch schneller eine Antwort zurück. Könnte eigentlich vom Prinzip her Zeit sparen. Was aber passiert, was das aber macht, ist, dass ich jetzt in derselben Zeit, wo damals jemand einen Brief geschrieben hat, 20 E-Mails schreibe. Und auf diese 20 E-Mails bekomme ich jetzt nicht auch einfach jeweils eine Antwort zurück, sondern damit mache ich quasi 20 Gesprächsfäden auf, wo dann immer noch mal 10 Nachrichten hin und her gehen, bis endlich geklärt ist, was eigentlich los ist. Und so habe ich zumindest gefühlt einfach immer 1000 unbeantwortete Nachrichten und viel weniger Zeit als der Mensch, der einfach sorgfältig durchdacht einen Brief geschrieben hat und nach 5 Tagen einen zurückbekommen hat. Und was das mit unserer Gemeinschaft, mit unseren Beziehungen macht, beschreibt Hartmut Rosa dann wie folgt. Ich zitiere das. Auch unter Zeitdruck ist es möglich, Informationen auszutauschen und sachbezogen zu kooperieren, aber über die Lebensgeschichte des anderen und seine persönlichen Probleme will man lieber nichts erfahren. Ja, wir können gerne nach der Arbeit noch einen trinken gehen, aber verzichten wir doch lieber darauf, uns unsere Lebensgeschichten zu erzählen und eine echte Resonanzbeziehung, wie er das da nennt, einzugehen. Die Etablierung solcher Beziehungen ist viel zu zeitaufwendig und ihre Auflösung viel zu schmerzhaft in einer Welt kurzlebiger Begegnungen. Erste Dynamik, Beschleunigung. Zweite Dynamik, ich nenne das mal ein oberflächliches Verständnis oder eine oberflächliche Wahrnehmung von Gemeinschaft. Dazu direkt das nächste Zitat, diesmal von einem amerikanischen Soziologen, Robert Woodnow, der Forschung betrieben hat zu so Selbsthilfegruppen oder auch Kleingruppen in Kirchen. Der sagt Folgendes. Es ist absolut möglich, sich selbst für eine sehr gesellige und fürsorgliche Person zu halten, einfach weil man Teil einer Gruppe ist. Die Gruppe selbst fungiert aber möglicherweise eher als ein Ort, an dem einzelne Personen zusammenkommen, um über sich selbst nachzudenken und nicht als ein Ort, an dem die Fürsorge für andere größer geschrieben wird als individuelle Bedürfnisse. Allein die Idee, dass individuelle persönliche Bedürfnisse in den Hintergrund treten sollten, steht im krassen Gegensatz zum Selbstverständnis vieler Gruppen. Und ich habe dann versucht, so diese Beobachtungen mit meiner eigenen Erfahrung ein bisschen abzugleichen und dachte, ja, da ist schon was dran. In gewisser Weise hat er schon recht, denn wenn ich sage oder wenn wir sagen, voll die gute Gemeinschaft, das war voll die gute Gemeinschaft in der Gruppe oder auf dem Trip oder was auch immer, was meinen wir denn damit? So, wir meinen, da war voll die gute Stimmung, wir hatten vielleicht richtig gute Gespräche und das war es auch schon, was wir damit meinen. Anders gesagt, wenn wir sagen, es war voll die gute Gemeinschaft, meinen wir, ich habe mich einfach sauwohl gefühlt. Ich habe mich selbst wahrgenommen in der Gegenwart von anderen. Und Robert Woodnow sagt auch, das ist ein relativ neues Verständnis von Gemeinschaft. Das war in der Generation unserer Großeltern noch ganz anders. Ja, die sind auch noch auf dem Land aufgewachsen und so. Und auch da habe ich mal versucht, mich zu erinnern. Und das stimmt schon so, wenn ich an meine Oma denke und wie das damals war so und was Gemeinschaft bedeutet hat, dann hat das auch einfach viel damit zu tun, dass wenn das Heu in die Scheune gebracht werden musste, dann war man einfach da und hat mitgeholfen. So, und wie man sich da jetzt bei gefühlt hat, das war erstmal egal, sondern man war einfach da und hat angepackt. Und so diesen Unterschied von so einem oberflächlichen Verständnis von Gemeinschaft und eher so einem traditionellen oder tieferen, finde ich, bringt eine Liedzeile sehr schön auf den Punkt. Das ist von Mumford & Sons, das Lied Delta. Gibt eine Liedzeile darin eine Frage, die im englischen Original heißt: Does my love prefer the other or does my love just make me feel good? Also grob frei übersetzt, dient meine Liebe wirklich den anderen zum Vorteil oder sorgt meine Liebe nur dafür, dass ich mich gut fühle? Das ist die zweite Dynamik, so ein oberflächliches Gemeinschaftsverständnis. Dritte Dynamik, gesellschaftliche Unterschiede. Das ist eine Beobachtung von dem britischen Autor David Goodhart und der sieht eine Spaltung der Gesellschaft in 2 Gruppen von Menschen, nämlich die sogenannten Anywheres, Irgendwo-Leute, und die Somewheres, Leute, die an einem bestimmten Ort leben. Und er sagt, die Anywhere-Leute, die Irgendwo-Leute, das sind Leute, die sind gebildet, die sind mobil, die schätzen ihre große Unabhängigkeit, die surfen völlig problemlos auf immer neuen gesellschaftlichen Trends. Und die an einem bestimmten Ort, Leute, die Somewheres, die sind viel stärker verwurzelt, die haben eine viel stärkere Gruppenidentität, auch da, wo sie sind. Und denen sind solche Dinge wie Sicherheit und Vertrautheit viel, viel wichtiger. Und in Großbritannien, sagt er dann, verteilt sich das so, dass ca. 50% der Menschen auf einen festen Ort festgelegt sind, an dem sie nicht weg wollen oder auch nicht wirklich können. Und so 25% Privilegierte gibt, die überall klarkommen, die den Staub immer wieder von ihren Füßen schütteln können und so hin und her surfen können, sein können, wo sie wollen. Die restlichen 25% stehen dann irgendwo dazwischen. Und er sagt, das ist was, was die Menschen trennt, diese zwei unterschiedlichen Mentalitäten und Lebensweisen. Und den Anywheres, den Irgendwo-Leuten, fällt es ungemein schwer, so ein Gefühl von Verbindlichkeit für einen bestimmten Ort zu entwickeln. Kein Ort ist eigentlich ihr Zuhause und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie sich an einem bestimmten Ort eigentlich nicht lange aufhalten werden. Er sagt, das ist eine Dynamik, die natürlich auch in der Kirche existiert. Ja, die Kirche ist voll von Anywhere, von Irgendwo-Leuten mit einer typischen Irgendwo-Mentalität. Und das macht es zum Beispiel unglaublich schwer, eine klare Vision für einen bestimmten Ort, für eine bestimmte Nachbarschaft vielleicht sogar, zu entwickeln und auch umzusetzen. Und das ist einfach eine Dynamik, in der wir drinstecken. Ja, das war schon wieder so ein Selbstertappungsmoment für mich, dass das, was so meine Welt ist, was ich hier zitiere, was mich auch prägt ein Stück weit, sind irgendwelche britischen und amerikanischen Autoren und nicht das Gespräch mit meinem Nachbarn. Ja, das ist eine Dynamik, von der ich genauso ein Teil bin, in der wir drin sind. Beschleunigung, Oberflächlichkeit, Unterschiede sind so drei Beispiele jetzt, die Liste ließ sich wahrscheinlich fortsetzen, so drei Dynamiken, die wir, glaube ich, eben auch hier als Kirche erleben und denen wir uns nicht entziehen können. Und ich finde, die Frage ist jetzt, inwiefern die Gnade Gottes einen Unterschied macht. Ja, inwiefern bringt diese Gnade Gottes, dieses, dass wir einfach zusammengehören, da eine Dynamik rein, die die anderen so unterwandert und ein Stück weit überwinden kann. Wie entschleunigt uns die Gnade Gottes? Ja, nicht nur persönlich, auch als Gemeinschaft. Wie bringt sie so eine tiefe und ehrliche Fürsorge in unsere Gemeinschaft rein? Wie überwindet sie auch gesellschaftliche Unterschiede? Und mit diesen Fragen komme ich zum zweiten Punkt. Keine Sorge, meine Punkte werden immer kürzer. Das war ein sehr langer erster Punkt. Mit diesen Fragen komme ich zum zweiten Punkt, nämlich zu Gemeinschaft als Großzügigkeit. Und die Idee, das Prinzip ist eigentlich ganz einfach, dass die Gnade Gottes, die wir erleben, dieses, dass wir einfach auch zusammengehören, in uns eine Großzügigkeit wachsen lässt. Und man könnte das vielleicht auch Offenheit nennen, aber mit dieser Großzügigkeit meine ich so ein grundsätzliches Interesse an sich kümmern, eine Offenheit Menschen gegenüber, die wirklich anders sind als wir. Also da, wo uns das auch was kostet. So, und in der Startphase, in der Anfangsphase vom Projekt Kirche haben wir das für uns mal so formuliert, dass wir als Gemeinschaft, als Kirche eine Kirche auch für andere sein wollen, ja, nicht nur für uns. Also zum Beispiel eine Kirche auch für Menschen, die unseren Glauben nicht teilen. Eine Kirche für Menschen, die vielleicht in bestimmten Punkten innerhalb unseres Glaubens eine völlig andere Position vertreten und auch leben. Eine Kirche auch für Menschen in der Nachbarschaft, die jetzt nie Teil unserer Kirche sein werden oder müssen, aber für die wir trotzdem da sein wollen, von denen wir uns trotzdem hoffen, dass sie irgendwann sagen, ja, ich werde nie Teil von dieser Kirche sein, aber es ist gut, dass diese Kirche da ist. Es tut mir, es tut unserer Nachbarschaft gut. So, wir wollen da sein durch unser kulturelles und soziales Engagement zum Beispiel. Und es ist immer schwierig, das zu beurteilen, wo wir da jetzt so stehen. Aber ich glaube, allein dieses Anliegen zu haben, hat, glaube ich, uns als Kirche immer wieder auf jeden Fall mal entschleunigt. Es hat mich ganz anders sensibilisiert für andere Menschen, für Menschen, die ganz anders ticken als ich und die ganz anders unterwegs sind. Und hier im Text wird dieser Gedanke, das, was ich gerade hier gesagt habe, so formuliert, Vers 21. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Und natürlich kostet so eine Großzügigkeit, die so über die eigene Bubble rausgeht, die kostet natürlich auch was. Aber wenn wir so eine Gemeinschaft mit so einer Tiefe, so einer entschleunigte Gemeinschaft, mit so einer Fürsorge füreinander, wo wir einander im Blick haben, wenn wir das auch erleben wollen, dann brauchen wir dazu Menschen, die wirklich anders sind als wir. Wir brauchen einander. So, und ich weiß nicht, wie euch das so geht. Vielleicht sitzt ihr heute Morgen auch hier und habt so im ersten Punkt gedacht, ja, es scheint ja wirklich ein Problem für dich zu sein, Joe, so mit dieser Gemeinschaft, ist aber nicht meine Baustelle. Ja, ich habe eigentlich meine Leute so, wir sind auch eng miteinander, wir sind auch tief, so, wir haben es eigentlich gut miteinander und so mein Bedürfnis an Gemeinschaft ist eigentlich mehr als gedeckt. Und könnte es sein, zieht euch den Schuh bitte wirklich nur an, wenn er auch passt, aber könnte es sein, dass ihr als Auge, um im Bild dieses Textes zu sprechen, dass ihr als Auge einfach das andere Auge im Körper gefunden habt und euch unsterblich ineinander verguckt habt und einfach sagt, wir sind eigentlich so tight miteinander, ja, wir passen so gut zueinander, wir haben so eine enge Gemeinschaft, das ist so super. Ja, wenn alle einfach so wären wie wir, wäre das Problem gelöst, müssten wir nicht mehr über Gemeinschaft nachdenken. Kein Thema mehr. So, und das ist aber noch nicht das, was mit Gemeinschaft hier gemeint ist. Das ist noch nicht das Ziel, einfach jemanden zu finden, die oder der so tickt wie wir und dann da irgendwie eine enge Beziehung aufzubauen. Das ist auch gut, das ist auch wichtig, aber ist noch nicht das Eigentliche. So, sondern der gesamte Korintherbrief bis zu diesem Punkt, bis zu diesem 12. Kapitel, wenn man es mal anschaut, geht im Wesentlichen um die Frage von Gruppen, die versuchen sich über ihre Gemeinsamkeiten zu definieren und die dadurch aber so exklusive Krüppchen formen, die irgendwie sie dann auch von anderen isolieren und abgrenzen. Also zum Beispiel gab es die Leute, die versucht haben, sich so über die schillernden Persönlichkeiten in der Gemeinde zusammenzufinden. Ja, es gab ein Team Paulus, der Gründer der Gemeinde war, der auch diesen Brief geschrieben hat, der die Gemeinde sehr geprägt hat. Es gab ein Team Apollos, der dann irgendwie später noch dazu kam und aber anders aufgetreten ist, ein viel besserer Redner war, die Leute ganz anders mitreißen konnte offensichtlich. Es gab weitere unterschiedliche Teams. Es gab das Team Ehe und es gab das Team Singles. Ja, es kommt in diesem Brief die Frage auf, wer ist eigentlich heiliger, wer macht es eigentlich besser, die Singles? Ja, sollten nicht eigentlich alles Single bleiben, um sich so voll für die Gemeinde, für Gott einsetzen zu können? Oder ist es dann eben doch so, dass die eheliche Treue wichtiger ist und dass die Ehe so als Ideal eigentlich das eigentlich erstrebenswert ist. Es gab zwei Teams, zwei Lager, die sich darüber gestritten haben, wer es jetzt richtig macht. Es gab außerdem ein Team Freiheit und ein Team Gewissenhaft. Ja, und das hat sich dann so an der Frage entzündet, ob man Fleisch essen darf, das irgendwann mal irgendwelchen Götzen geopfert wurde und deswegen viel billiger zu haben war als anderes Fleisch auf dem Markt. Und das Team Freiheit sagt natürlich, ja, klar können wir das essen, ist doch Freiheit, wir wissen doch jetzt, wer der eigentlich wahre Gott ist, brauchen uns nicht mehr, um andere Götzen zu scheren, Grillparty heute Abend bei mir, ich kaufe ein. So, wer ist dabei? Und das Team Gewissenhaft sagt dann immer, ja, aber machen wir uns da nicht auch, werden wir dadurch nicht auch irgendwie Teil von einem System, verehren wir uns da nicht was, verbinden wir uns da nicht mit irgendwas, wo wir eigentlich nicht mehr dazugehören? Zwei unterschiedliche Lager, zwei Grüppchen in der Gemeinde. Und so im direkten Kontext von unserer Textstelle, von diesem 12. Kapitel heute, geht es dann darum, dass die Leute in der Gemeinde auch ganz unterschiedliche Begabungen, ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ja, also es gibt mehr so die strukturierten Leitungspersonen, mehr so die verkopften intellektuellen Lehrer, mehr die Initiativen, Machertypen, die einfach immer was losmachen wollen. Gibt auch mehr die Leute, die vielleicht eher so intuitiv, prophetisch drauf sind. Und wer macht es jetzt eigentlich am besten? Was müssen die Leute eigentlich alles können, um dazuzugehören? Welches ist die beste Gabe? Ganz viele unterschiedliche Teams und Grüppchen, die sich um solche Themen rum gefunden haben. Ja, es gibt in jedem dieser Fälle, gibt es so diesen Versuch, Gemeinschaft um eine gemeinsame Meinung, um einen gemeinsamen Lebensstil oder um eine gemeinsame Praxis irgendwie drum aufzubauen. Und die Reaktion von Paulus in diesem Brief ist ein ums andere Mal dasselbe. So, er sagt, wenn ihr das versucht, bleibt das oberflächlich, wird das ganz schnell exklusiv und ist das auch kurzlebig. So, Paulus, Apollos, verheiratet, Single, Freiheit, Gewissen, Begabung, das ist alles nicht das Entscheidende. Das ist alles nicht das Entscheidende. Also diese Gemeinsamkeiten reichen nicht aus, um eine wirkliche Gemeinschaft zu formen. sondern was euch verbindet, was uns verbindet, ist allein die Gnade Gottes. Und die sollte euch großzügig machen. Die sollte euch großzügig machen gegenüber den Leuten, die nicht in eurem Team sind. Das ist das Entscheidende. So der entscheidende Faktor, wie Gemeinschaft entstehen, wie sie wachsen kann, ist Großzügigkeit mit Menschen über unser eigenes Team hinaus. Wie kann das praktisch bei uns aussehen? Wie cool wäre es zum Beispiel, wenn wir so als Gemeinschaft so ein Herz für unseren Wohnort haben, für unsere Nachbarschaft hier in Berlin entwickeln, dass das immer wieder Menschen in unserer Mitte zum Beispiel dazu bewegt, zu sagen, ich bleibe hier, ich wohne jetzt hier, für die nächsten 3, für die nächsten 5, für die nächsten 10 Jahre sogar. Ich schlage hier Wurzeln, ich investiere mich an diesem Ort. Ja, auch wenn ich woanders klarkommen würde, auch wenn ich sicher Spaß dran hätte, nochmal in London, New York oder Paris rumzuhüpfen. Und wenn dann aber auch genau die Menschen, die eine solche Entscheidung treffen, denjenigen Leuten, die einfach nur mal kurz hier in Berlin vorbeikommen, für die Berlin eher so eine Station ist, denen so ein temporäres Gefühl von Zuhause vermitteln können, ein Zuhause geben können, sie mit reinnehmen können in so eine verwurzelte Gemeinschaft, unglaublich viel geben können und auch sagen können, wir brauchen euch. Ja, wir brauchen das, dass ihr was von außen mit reinbringt. Ihr habt Erfahrungen gemacht, ihr bringt Perspektiven mit rein, auf die kommen wir hier in Berlin überhaupt gar nicht. Wir brauchen euch, wir brauchen Menschen wie euch, die vorbeikommen und uns aufmischen. Wenn wir auch gleichzeitig als Menschen, die verwurzelt sind, als Menschen, die vielleicht nicht hier weg wollen oder auch nicht hier weg können, denjenigen, die weiterziehen, zusprechen können, sie segnen können, ihnen sagen können, wir werden euch vermissen, aber ihr werdet woanders ein Segen sein. Und das, was wir hier hatten, die gemeinsame Geschichte, verbindet uns für immer. Wir gehören trotzdem zusammen. Und es ist okay, wenn ihr woanders gebraucht werdet. Was, anderes Thema, wenn wir als Kirche eine Gemeinschaft sein könnten, die jetzt nicht dafür bekannt ist, was ich manchmal höre, so, ihr seid ja eine neue Kirche, so Gemeindegründung, ihr seid auch so progressiv und so offen, voll gut und ihr seid ja nicht so wie die alten, verstaubten und starren Kirchen und so. Was, wenn wir nicht dafür bekannt wären, aber genauso wenig dafür bekannt wären, dass wir eben hier die letzte Bastion im linksliberalen Friedrichshain sind oder Linksalternativen, die noch eisern irgendwelche konservativen Werte verteidigt, wenn wir dafür genauso wenig bekannt wären, sondern dafür, dass hier Leute zusammenkommen, die in erzkonservative Quadratschädel sind, dass hier so die letzten übrig gebliebenen Jesus-Hippies und auch Leute, die vielleicht mal so ganz vorsichtig irgendwie in diesen Glauben reinschnuppern und sich fragen, ob das was für sie sein könnte. Wenn die Leute hier nicht nur zusammenkommen und sich aushalten, sondern wenn sie sagen können, ich brauche dich. Ja, wie lebst du deinen Glauben? Wir brauchen einander, wir brauchen das, dass wir so mit unserer Unterschiedlichkeit zusammenkommen. Wir haben alle so viele blinde Flecken, als Gemeinschaft auch so viele blinde Flecken, Dinge, die wir noch nicht ausfüllen, die wir gar nicht sehen können. Das so als zwei kurze Beispiele vielleicht, wie das aussehen könnte, was das in uns anstoßen kann. Ich finde, die entscheidende Frage ist jetzt, wie kann so eine Großzügigkeit, so eine Atmosphäre, so eine Kultur der Großzügigkeit, sage ich mal, bei uns wachsen, bei uns entstehen, ohne dass wir dabei schon wieder Gefahr laufen zu sagen, ah, wir sind jetzt Team Großzügigkeit, wir sind die Großzügigen, wir haben es verstanden, wir sind offen, wir sind weit, alle anderen, die sind engstirnig, die sind völlig verbohrt. Ja? Wir sind die einzige Kirche, die es raus hat und auch wenn ihr hier dazugehören seid, dann müsst ihr halt offen sein, dann müsst ihr euch anpassen. So wie wächst das bei uns, ohne dass wir schon wieder zu so einem eigenen exklusiven Club werden? Und damit komme ich zu meinem sehr kurzen, knappen dritten Punkt, Gemeinschaft als Glaube. Und ich denke, diese Großzügigkeit ohne Exklusivität kann bei uns genau dann wachsen, wenn wir das glauben, wenn wir es wirklich glauben können, dass das, was uns verbindet, eben tatsächlich die Gnade Gottes ist, so wie ich das im ersten Punkt angesprochen habe, und nicht unsere Großzügigkeit oder wie gut wir das inzwischen vielleicht schon umsetzen. Ja, indem wir auf keinen Fall den ersten Punkt, die Gnade Gottes, und den zweiten Punkt, unsere Großzügigkeit, die erst daraus erwächst, miteinander irgendwie vertauschen. So, wenn wir es schaffen, an der Großzügigkeit Gottes festzuhalten, gerade da, wo wir merken, dass sie uns fehlt oder wo wir auch von anderen enttäuscht werden, weil wir sie nicht von ihnen erleben. Und der Text hier in Vers 13 formuliert Paulus das so. Er sagt, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklave oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir zu einem Leib geworden. Also das, was zwischen uns steht, die sozialen Unterschiede, Jude, Nichtjude, Sklave, Freier und so weiter, das wird nicht durch unsere Großzügigkeit überwunden, nicht dadurch, wie gut wir das umsetzen, sondern dadurch, dass wir alle von demselben Geist getrunken haben, dadurch, dass wir alle den Geist Gottes, dass wir alles Gottes Gnade erlebt haben. Und ich habe mich gefragt, woran können wir das festmachen, dass wir das wirklich glauben, dass das sackt bei uns. Und ich will euch zum Abschluss so eine Art Selbsttest mitgeben, woran ich das immer merke, wie sehr mir das noch fehlt zum Teil oder wie sehr ich das schon glauben kann. Und zwar kann ich das festmachen an meiner spontanen Reaktion darauf, wenn ich die Gebote lese. Ja, es gibt ja tatsächlich sehr viele Gebote zu unserem Zusammenleben auch in der Bibel. Ja, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ich vorhin darüber gesprochen habe, so Abraham, Mose, Jesus und so, wie Gott Gemeinschaft stiftet und dass das alles Gnade ist. Es ist ja durchaus so, dass Gott Abraham geboten hat, sein Zuhause zu verlassen. Es ist ja so, dass Gott Mose Gebote, die 10 Gebote zum Beispiel, für das Volk Israel gegeben hat. Und es ist ja tatsächlich so, dass Jesus eine Bergpredigt gehalten hat, in der er krasse Gebote zu unserem Zusammenleben formuliert hat. Was lösen diese Gebote, wenn ihr sie lest bei euch aus? Ja, wenn ihr eins dieser Gebote hört, zum Beispiel, du sollst nicht begehren, was jemand anderes hat. Was löst das bei euch aus? Löst das bei euch irgendwie vielleicht auch durch so eine Hintertür schon wieder so einen Druck aus? Oder löst das eigentlich eher eine Vorfreude aus? Ja, Druck fühlt sich so an, dass Neid, das zu wollen, was jemand anderem gehört, das zerstört offensichtlich Gemeinschaft, das untergräbt Vertrauen, das macht Gemeinschaft kaputt. So, und hast du nicht schon mal von jemandem gewollt? Hast du nicht schon mal jemanden beneidet irgendwie für sein Aussehen, für ihr Gehalt, für die Partnerin? Wie kannst du nur so fühlen? Ja, Gott in seiner Gnade hat dich zusammengeführt und jetzt ist doch das Mindeste, was du machen kannst, ist nicht die Gemeinschaft aktiv zu zerstören. Ja, reiß dich mal zusammen und sei mal weniger neidisch. Hör jetzt auf, ständig das zu begehren, was du nicht hast. Vorfreude fühlt sich so an. Es wird einen Tag geben, an dem wirst du zufrieden sein mit dem, was du hast. Mehr noch, es wird einen Tag geben, an dem musst du dir keine Gedanken mehr darüber machen, was jetzt diese oder jene Person darüber denkt, dass du so wunschlos glücklich bist, dass du so viel hast, dass du so reich beschenkt bist. Mehr noch, diese Menschen werden dich sogar sehen in dem, was du hast, und sie werden mit dir feiern. Sie werden sich mit dir freuen können. Sie werden sich an deiner Zufriedenheit erfreuen können. Und mehr noch, du wirst andere Menschen sehen, du wirst ihr Glück sehen, du wirst sehen, was sie haben und es wird dich freuen, wie zufrieden sie sind, wie beschenkt sie sind. Es wird wunderbar, es wird großartig sein, es wird so gut. Ich denke, wenn wir glauben, dass das, was uns verbindet, unsere Großzügigkeit ist, ja, wie sehr wir das umsetzen, dass wir eigentlich eine Gemeinschaft sind, dann werden uns solche Gebote immer irgendwie unter Druck setzen. Dann werden wir damit auch immer andere Menschen irgendwie unter Druck setzen. Ja, wenn wir aus Druck handeln, dann werden wir versuchen, irgendwie so eine Gemeinschaft zu erzwingen, die am Ende aber nur so unser eigenes exklusives Team ist, das wir um unsere Leistung rum aufgebaut haben. Aber wenn wir das wirklich glauben können, dass das, was uns verbindet, Gottes Gnade ist, ganz, ganz grundlegend, ganz einfach. Wenn das Gottes Initiative ist, dann sind diese Gebote eher eine Anleitung dafür, eher eine Beschreibung, wie das dann am Ende aussehen kann, ja, wie so eine Gemeinschaft aussehen kann. In dem Psalm beschreibt ein Autor das mal so, dass das Gesetz wie ein Licht ist auf seinem Weg. Ja, es ist ja nichts, was ihn unter Druck setzt, sondern einfach was hilfreich ist, was schön ist, was eine Vision dafür gibt, was sichtbar macht, wo es hingeht. Und wenn ihr euch einmal, wie ich das gerade versucht habe anzureißen, so eine Welt ohne Neid vorgestellt habt zum Beispiel, eine Welt ohne Lüge, ohne Untreue, dann ist das schwer, das wieder zu vergessen. Und dann fährt auch jede Lüge, jedes Neidgefühl, jeder Vertrauensbruch, fährt irgendwie nochmal so ganz anders ein. Ja, das wirkt dann plötzlich so unpassend, so sinnlos, so schmerzhaft auch, dass daraus dann, glaube ich, wirklich mit der Zeit so eine Kultur der Großzügigkeit bei uns wachsen kann. Und ich will euch das zum Abschluss zusprechen, dass ich das hier erlebe, dass das hier passiert. So, ich habe da auch so ein paar Stories im Kopf, die sind aber jetzt zu persönlich, als dass ich sie hier öffentlich erzählen will. So, sondern ich habe den Eindruck, dass da was bei uns hier am Wachsen ist, dass die Gnade Gottes uns verbindet und dass wir das immer wieder schon erlebt haben und auch weiter erleben können. Amen.